Deutschlandfunk, Medias Res.
314 Betroffene, 202 Beschuldigte, mehr als die Hälfte der Opfer unter 14 Jahre alt und zwei Geistliche, die von ihren Ämtern entbunden wurden. Das sind die Aussagen bzw. die aktuellen Reaktionen auf das neue Gutachten im Fall um sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige im Kölner Erzbistum. Es war das lang erwartete zweite Gutachten, das Kardinal Wölki in Auftrag gegeben hat. Zur Erinnerung, das erste lag vor, aber wurde nicht veröffentlicht. Methodische Mängel lautete die Erklärung seitens des Erzbistums. Also neues Gutachten. Parallel Vertuschungsvorwürfe gegen den Kardinal, Rücktrittsforderungen, Kirchenaustritte en masse und nun eben heute das neue Gutachten. Wir wollen schauen, in welcher Form die Öffentlichkeit überhaupt beteiligt wurde an diesen Aufklärungsprozessen, wie hoch die Bereitschaft des Erzbistums in Sachen Transparenz war und wie Medien berichteten. Und ich glaube, wir können sagen, wie sie berichten durften. Christiane Florin aus der Deutschlandfunk-Redaktion Religion und Gesellschaft. Frau Florin, beginnen wir bei der Pressekonferenz heute mit Kardinal Wölki und dem Gutachter Björn Gerke. Welcher Eindruck bleibt da bei Ihnen, was der Umgang mit den Medien betrifft?
Ja, wir sind Teil einer Inszenierung geworden. Die Erzählung ist, Kardinal Wölki ist der große Aufklärer. Ihm kann persönlich keine Pflichtverletzung vorgeworfen werden. Das kam ja auch heute bei dem Gutachten raus. Der Sprecher des Betroffenenbeirats zeigte sich gegenüber dem Kardinal sehr dankbar und er bekam das Gutachten überreicht, damit alle Welt, alle Interessierten sehen konnten, dass er das vorher nicht gekannt hat. Ja, ich betone sehr das Wort Inszenierung oder Liturgie, denn ich glaube wirklich, das war's. Und ich glaube, wir sind zum Teil davon geworden.
Das heißt, ich schließe raus, ein bisschen auch vor vollendete Tatsachen gesetzt worden als Medium.
Ja, das wird man ja immer bei einer Pressekonferenz. Ne? Man geht immer zu einem Ereignis hin, das andere auf die Agenda gesetzt haben. Das ist ja klar, aber ich muss sagen, ich bin jetzt ja nicht mehr ganz so neu in dem Beruf. So wie das jetzt hier in Köln gelaufen ist, so habe ich das dann doch selten erlebt. Also wir waren bei der PK, es gab den Vortrag des Strafrechtlers Gerke, was in dem Gutachten steht. Das Gutachten selbst kam dann erst mit etwas verspätet, sodass wir das bei der PK noch nicht vorliegen hatten, weil es erst auch die Betroffenen lesen sollten. Und dann gibt es eine nächste Konferenz zu den Konsequenzen aus dem Gutachten. Gleichwohl hat aber heute der Kardinal schon, die haben Sie ja genannt, die Konsequenzen verkündet. Man konnte aber dem Kardinal keine Fragen stellen und auch die Fragen an Gutachter Gerke waren sehr begrenzt. Also ich stand zwar noch auf der Fragenliste, bin sogar genannt worden mit einem Kollegen zusammen, bin aber dann doch nicht mehr dran gekommen.
Wenn Sie jetzt mal auf, sagen wir mal, das letzte Jahr zurückschauen, auf die letzten 12 Monate und zusammenfassen, beschreiben Sie mal, wie gut konnten Sie und die Kolleginnen und Kollegen Ihrer Arbeit nachgehen?
Ja, das war sehr schwierig. Zum einen eben durch die Tatsache, dass es das erste Gutachten gab, das Gutachten der Münchner Kanzlei. Da hätte die Pressekonferenz ja vor einem Jahr stattgefunden. Die wurde dann erstmal verschoben und im Herbst wurde dann die Veröffentlichung komplett abgesagt. Und wir haben ja dann angefangen, selber zu recherchieren. Viele Kolleginnen und Kollegen haben ja wirklich investigativ recherchiert und ich habe mich dann auch mit einigen Fällen sehr intensiv beschäftigt und Nachfragen zu solchen Fällen wurden dann, zumindest war das bei mir so, nicht beantwortet, sondern da wurde dann auf das Neue, auf das Gutachten, was eben heute vorgestellt worden ist, verwiesen. Ich muss sagen, das Vorgehen finde ich schon erstaunlich, denn wenn wir eine Anfrage stellen von der Sorte, trifft es zu, das müsste ja eigentlich ein Erzbistum diese Frage beantworten, ganz unabhängig davon, ob das in einem Gutachten vorkommt oder nicht. Und ich habe ja vor einigen Wochen auch zu Trier recherchiert, da war es dann tatsächlich anders, da wurde ich jetzt nicht auf ein Gutachten vertröstet, das irgendwann mal erscheint, sondern da wurden meine Fragen innerhalb einer Frist beantwortet. Da ist man also offenbar in die Archive gegangen und hat versucht, das zu beantworten. Also das fand ich, gelinde gesagt, in Köln merkwürdig.
Ja, da wollte ich jetzt gerade nachfragen, ob es da möglicherweise auch besondere kirchenrechtliche, kirchenethische Grundsätze gibt, die sich da den juristischen Leitlinien in irgendeiner Form entziehen können. Aber Sie sprechen es ja gerade an, offenbar läuft das in anderen Bistümern anders.
Ja, man muss grundsätzlich dazu sagen, die Kirche, die katholische Kirche hockt ja auf den Dokumenten, die wir brauchen, um im Rahmen einer Verdachtsberichterstattung etwas belegen zu können. Mhm. Dann auch für den Fall, dass es vor Gericht ginge, ne, oder dass es eine einstweilige Verfügung gibt. Das ist so ein strukturelles Ungleichgewicht, ne? Wir haben selten Akten vorliegen. Es kann sein, dass mal was durchgestochen wird, aber in der Regel haben wir eben die Dokumente, die wir brauchen, nicht vorliegen, weil es halt nach wie vor so ist, dass natürlich die Kirche, die Bischöfe, die Herren über ihre Archive sind. Das haben wir ja übrigens auch heute gehört. Ich meine, das war für mich eigentlich so eine kleine Pointe dieser Pressekonferenz, dass Kardinal Meißner, der verstorbene frühere Erzbischof von Köln, dass der ein Geheimarchiv hatte, in dem also auch Missbrauchsbeschuldigungen offenbar aufbewahrt wurden, und dieses Archiv hieß Brüder im Nebel.
Auch das ist ein Hashtag in diesen Zeiten.
Ein Hashtag, ja. Also das ist natürlich wahrscheinlich der Titel von vielen Artikeln, die morgen erscheinen werden. Das kann man sich ja nicht ausdenken, sowas.
Mit dem Unterschied zum ersten Gutachten ist das zweite jetzt komplett verfügbar. Man kann es sich runterladen und sich durchlesen. Ein großer Unterschied zum ersten Gutachten, da gab es ja auch den Eklat, dass Journalistinnen und Journalisten geladen wurden und dann sich nur geschwärzte Passagen nicht durchlesen hätten können und das Ganze dann abgeblasen wurde. Was ist das aus Ihrer Sicht für eine Botschaft? Jetzt ist alles geklärt, jetzt gibt es keine Nachfragen mehr zu stellen?
Ja, das ist die Botschaft, die rüberkommen soll. Denn für die Pressekonferenz heute mussten wir natürlich keine Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben, das ist ja klar. Aber auffallend fand ich auch, dass Herr Gerke doch deutliche Kritik nochmal geübt hat an der Münchner Kanzlei, deren Gutachten nicht erscheint. Und er hat auch Kritik geübt an unserer Branche. Er hat auch gesagt, es habe Journalisten gegeben, die hätten Wölki gerne zum Schafott geführt. Also all das fand ich schon bemerkenswert, gemessen daran, dass es doch eigentlich darum ging, wie das Erzbistum ja selber behauptet hat, sachlich zu informieren. Und noch dazu ist es auch wichtig zu wissen, es ist ja jetzt eine reine Rechtskontrollprüfung, die da vorliegt auf den vielen 100 Seiten. Es geht nicht um Moral, es geht nicht um Ethik, und es war auch heute in der Pressekonferenz nicht vom kirchlichen Selbstverständnis so stark die Rede.
Christiane Florin aus der Deutschlandfunk-Redaktion Religion und Gesellschaft. Mit ihr habe ich über das Verhältnis des Erzbistums Köln zu den Medien gesprochen. Heute wurde das lang erwartete zweite Gutachten zum Thema sexualisierte Gewalt gegenüber Minderjährigen im Bistum vorgelegt. Dankeschön.